Ich möchte heute mit einer zugegebenermaßen erfundenen kleinen Liebesgeschichte beginnen. Stellen wir uns vor, ein verliebtes Paar, beide sind Christen, sie gehen sehr verantwortungsvoll, wertschätzend, liebevoll, respektvoll miteinander um. Sie haben sich vorgenommen, keinen Sex vor der Ehe miteinander zu haben. Sie haben sich verlobt. Die Eltern, die Familien haben sich auch schon gegenseitig kennengelernt. Es ist alles in guter Harmonie und es geht in Richtung Ehe. Eines Tages merkt der Verlobte, dass es seiner Verlobten gar nicht so gut geht. Es ist ihr schlecht. Sie leidet unter Übelkeit. Er hat Mitleid. Er fühlt mit. Er hilft mit. Und er kommt auf die Idee, wenn das nicht aufhört, dann soll man doch zum Arzt gehen. Sie gehen zum Arzt. Was ist die Diagnose? Ja, einige haben es sehr gut erraten, sie ist schwanger. Der Verlobte ist außer sich. Das ist das allerletzte, was er sich gedacht hat. Meine Verlobte, wo ich mich so zusammengerissen habe, dass wir treu sind, dass wir miteinander gehen, stellt sich heraus, sie ist schwanger. Sie ist von einem anderen schwanger. Unglaublich. Ich denke, das ist der Super-GAU einer jeden Liebesbeziehung. Wir wollen heute eine ähnlich spannende Geschichte in der Bibel anschauen. Sie steht in Matthäus 1, 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Dieser Text steht ganz zu Beginn des Matthäus-Evangeliums und ist eingebettet auf das, was vorher beschrieben wird, nämlich den Stammbaum Jesu. Wir haben letzten Sonntag ausführlich von Maurits davon gehört. Der Stammbaum Jesu beschreibt die Abstammung Jesu. Und wir haben sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, dass es sich hier um eine königliche Abstammungslinie von Jesus handelt. Angefangen von Abraham über David bis hin zu Christus. Das ist vorher, vor diesem Text. Nach diesem Text kommen die Weisen aus dem Morgenland. Die Weisen aus dem Morgenland, die auf wundersame Art und Weise das Kommen des Messias bestätigen, indem sie vom Stern hingeführt wurden zu Jesus. Zwischen diese beiden Texte, Stammbaum und die Weisen aus dem Morgenland, ist unser Text heute eingebettet. Um den Text für uns etwas übersichtlicher, strukturierter und überschaubarer zu machen, habe ich ihn eingeteilt in vier Fragen. Diese vier Fragen, zum einen, wer zeugte Jesus den Messias? Die zweite Frage, wie reagierte Josef auf die Schwangerschaft? Das dritte, was teilte der Engel Josef mit? Und das vierte, die vierte Frage, wie reagierte Josef auf den Engel, auf den Traum? Wir werden so sukzessive, etappenweise durchgehen durch den Text. Wer zeugte Jesus, den Messias? Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Eine Schwangerschaft durch den Heiligen Geist. Ein übernatürliches Ereignis, eine übernatürliche Schwangerschaft. Und das führt schon zu einer sehr umstrittenen Aussage, oder für manche umstrittenen Aussage: Ist denn das überhaupt möglich, eine übernatürliche Schwangerschaft durch den Heiligen Geist zu haben? Und wir als Christen, als lebendige Christen, die wir die Bibel wortwörtlich nehmen, glauben ja daran, das ist ein übernatürliches Ereignis gewesen. Und wenn wir aber eine ganze Fraktion von Theologen hernehmen, die eine historisch-bibelkritische Auslegungsform hernehmen, die würden diesen Text und auch die Jungfrauengeburt komplett abweisen und sagen, das gehört in die Rubrik der Fabeln oder der Märchen. Aber das kann so nicht gewesen sein, weil es Menschen unmöglich ist. Und hier sind wir bei einem ganz grundsätzlichen Zugang zur Schrift. Wie sehen wir die Schrift? Wie sehen wir die Außergewöhnlichkeiten der Schrift, die über unser menschliches Verstehen hinausgehen? Wie sehen wir das, wenn Gott sprach und es wurde? Glauben wir daran, er hat gesprochen, das ganze Universum wurde? Glauben wir an den Schöpfungsbericht? Glauben wir daran, dass er, so wie es in der Schrift heißt, deine Haare gezählt hat, meine Haare gezählt hat? Dass er mich besser kennt, dich besser kennt, als du dich selbst kennst? Wir haben einen Gott, der groß ist und souverän, der über unser menschliches Denken hinausgeht. Von diesem Gott reden wir aus der Schrift heraus. Und wenn in Römer 11, 36 es heißt, er ist der Schöpfer, er trägt und erhält alles und in ihm hat alles seine Bestimmung, dann ist es die Frage, ist das so, dass Gott mein Schöpfer ist, der mich trägt und hält und in dem alles seine Bestimmung hat? Und für diesen Gott, der auch die Sandkörner gezählt hat, wie es in der Schrift heißt, für diesen Gott ist es eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, eine übernatürliche Geburt in die Wege zu leiten. Zu zeugen, wie es hier heißt, durch den Heiligen Geist. Und durch diese Tatsache, dass er Maria und Josef sich so ausgesucht hat und sie damit hineingenommen hat, hat er massiv auch in ihr Leben von seiner Souveränität aus eingegriffen. Gott hat in das Leben von Maria und Josef eingegriffen. Nicht sie haben sich das ausgedacht. Gott hat eingegriffen in das Leben von Maria und Josef. Wie hat Josef auf die Schwangerschaft reagiert? Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Josef, ein Mann aufrechter Gesinnung, andere Bibelübersetzungen beschreiben den Gerechten, ist ein Mann, der das Gesetz gewissenhaft befolgt hat, der damaligen Zeit. Er war ein Gläubiger der damaligen Zeit. Die Wortwahl ist ähnlich wie bei Noah. Er wandelte mit Gott, er war gerecht und er war ein untadeliger, frommer Mann. So war Josef. Und Josef nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Warum? Da müssen wir einen kleinen Exkurs machen in das Verlobungssystem der damaligen Zeit. Die jüdische Verlobung war so verbindlich wie heutzutage hier bei uns die Eheschließung. Ein verlobtes Paar wurde sogar als Mann und Frau schon bezeichnet. Es fehlten dem verlobten Paar eigentlich drei Z. Sie zogen noch nicht zusammen, also das Zusammenziehen, das Zusammenkommen und die Zeremonie. Alles andere war weitgehend schon in einem Status, wie wir uns heutzutage Ehe vorstellen können. Und das Problem des Gläubigen oder gerechten Josef war, wenn er in dieser Beziehung bleibt, dann begeht er Ehebruch, da er mit einer Ehebrecherin zusammen ist. Wenn Maria von irgendjemandem ein Kind bekommt und verlobt ist mit Josef, dann ist sie eine Ehebrecherin. Und wenn Josef diese Ehebrecherin aufnimmt und zu sich nimmt, ist er auch ein Ehebrecher. Und Ehebruch im Alten Testament nach den jüdischen Gesetzen hatte fatale Folgen bis hin zur Todesstrafe. Also Josef als gläubiger Mann konnte in dieser Beziehung so jetzt vorrangig einmal gar nicht drinnen bleiben. Das war äußerst schwierig. Also kam in ihm die Idee, ich muss mich trennen. Und es gab zwei Trennungsmöglichkeiten, zwei Trennungsformen. Das eine wäre die öffentliche Entlassung von Maria. Zu sagen, hey, da ist Maria, die hat ein Kind mit einem anderen, ich bin mit ihr verlobt, ich mache das alles offiziell. Und er hätte dadurch Maria preisgegeben. Maria preisgegeben, sie zu richten, sie steinigen zu lassen, bis hin eines noch schlimmeren Todes, weil sie die Tochter eines Priesters war, wäre ein innerliches Verbrennen angesagt gewesen. Das heißt, in ihren Hals würde heißes Blei hineingeschüttet werden. So eine massive Folge hätte die öffentliche Entlassung der Maria gehabt. Schlimm, nicht? Die andere Variante war die private Entlassung. Es hat damals in dem jüdischen System unter Verlobten die Möglichkeit des Scheidebriefes gegeben, die Verlobung zu scheiden. Das heißt, Maria einen Scheidebrief auszustellen, und die Maria hätte zu ihrem, der sie geschwängert hat, gehen können mit diesem Scheidebrief, und er hätte sie nehmen können. Das wäre eine legitime Form gewesen. Und Josef entschied sich, Maria einen Scheidebrief auszustellen. Das ist die Variante, die die geringste Rache mit sich bringt. Das ist die Variante, die die geringste Beschädigung für Maria mit sich bringen würde. Und die Maria gegenüber mit einem barmherzigen Herz begegnet. Josef hatte dieses barmherzige Herz und hat sich diese Variante ausgedacht. Aber was nun passiert, das ist das wirklich Erstaunliche. Nämlich, Gott greift selbst in die gesamte Situation ein. Gott schickt einen Engel. Und hier im Text steht, während sich Josef noch mit diesem Gedanken trug, nämlich den Scheidebrief auszustellen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagt zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wie und was hat Gott Josef via Engel hier vermittelt? Man kann hier 5 Wunder und 2 Anweisungen herauslesen. Das erste Wunder, ein Engel des Herrn erschien im Traum. Eigentlich sind es schon 2 Wunder. Ein Traum und ein Engel. Aber sagen wir, das ist ein Wunder. Der Engel des Herrn erschien den Josef im Traum. Das zweite wundersame Ereignis, es wird ihm gesagt, das Kind ist vom Heiligen Geist. Unglaublich. Eine übernatürliche Zeugung. Zweites Wunder. Das dritte Wunder, Vers 21, das Kind wird ein Sohn. Auch sehr eindeutige Aussage. Es wurde ein Sohn. Wunder 4, das Kind ist der Erlöser, Vers 21. Du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dem Josef wird im Traum gesagt, da geht es jetzt um den lang erwarteten Messias. Wo die Leute des Alten Testamentes lange drauf gewartet haben. Und da geht es um den Erlöser, der jetzt im Bauch der Maria sich befindet. Das ist derjenige, der das Volk von aller Schuld befreien wird. Der Messias ist im Bauch der Maria. Der Erlöser, der Heiland. Wunder 5. Eine Prophetie erfüllt sich. Vers 22 und 23. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden, eine prophetische Aussage circa 600 Jahre vor Christus im Jesaja zu finden. Und diese Aussage erfüllt sich jetzt, und das wurde dem Josef so mitgeteilt und so gesagt, eine Prophetie erfüllt sich. Also fünf Wunder, mindestens fünf Wunder rund um diesen Traum, rund um diese Begebenheit, die dem Josef zugekommen ist. Und Josef hat in dieser Begebenheit, in diesem Traum, auch konkrete Anweisungen bekommen. Zumindest sind zwei Anweisungen drinnen im Vers 20. Da heißt es, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Klare Anweisung. Zögere nicht, sie zu heiraten. Anweisung 2. Gib dem Sohn den Namen Jesus, Vers 21. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Gib ihm den Namen Jesus. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wie muss es dem Josef ergangen sein. Das ist jetzt alles im Traum vorgekommen. Und Josef erwacht jetzt von diesem Traum. Was hat er dann gemacht? Wie ist es ihm da gegangen? Vers 24, 25, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hat. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef folgte den Anweisungen. Er hat keine großen Hinterfragungen gestellt. Er folgte den Anweisungen des Engels. Er nahm Maria zu sich. Dieses Maria zu sich nehmen bedeutet und impliziert ja, dass er ja Erklärungen abgeben muss, woher kommt jetzt das Kind eigentlich, das da im Bauch drinnen ist. Ist ja gar nicht so einfach gewesen. Für ihn ist das ja eine äußerst schwierige Situation gewesen. Also er hat hier einen Auftrag bekommen, der ein Auftrag war, nicht unbedingt den leichteren Weg zu gehen, sondern den schwierigeren Weg einzuschlagen. Und er folgte dieser Anweisung und hat Maria zu sich genommen. Und er folgte auch der Anweisung, wie wir wissen, dass eben der Name Jesus vergeben wurde an das Kind. Josef vertraute und gehorchte den Anweisungen. Und Josef hat in sich eine Umkehr erlebt. Seine Absicht war ja die Entlassung, war ja eindeutig. Seine Absicht war, Maria zu entlassen, ihr den Scheidebrief zu geben. Und momentan findet eine Umkehr statt. Hey, nein, das ist nicht der Weg. Gott hat zu Josef gesprochen. Gott hat diese Umkehr in Josef bewirkt. Gott hat in sein Herz hineingesprochen. Und Josef hat sich verwenden lassen, hat das nicht großartig hinterfragt, ist aufgewacht und hat getan, hat das umgesetzt. Trotz der eventuell zu erwartenden Schwierigkeiten, die da noch auf ihn zukommen. Was lernen wir von der Geschichte rund um diese Geburt Jesu? Gott greift ein. Gott ist souverän. Gott greift auf übernatürliche Art und Weise ein. Hier auch in dieser expliziten Form des Traumes und der Engelerscheinung und der ganzen Botschaft, die hier an den Josef weitergegeben wurde. Gott ist ein Gott, der in das Weltgeschehen eingegriffen hat, weil im Alten Testament war ja der Messias schon angekündigt worden, aber der Messias war noch nicht da. Der hat erst zu kommen gehabt. Und dieser Messias ist tatsächlich in Form von Jesus und durch Jesus hier auf die Welt gekommen. Gott hat eingegriffen und hat damit die Geschichte des Neuen Testamentes begonnen zu schreiben. Er hat das Erlösungswerk, Gott hat das Erlösungswerk sich ausgedacht und hat das Erlösungswerk ganz konkret begonnen auch umzusetzen und durchzusetzen. Gott ist souverän. Wenn Gott eingreift, wenn Gott wirkt, dann ist das souverän. Dann sind wir kleine Fuzzis dagegen. Und wenn es ihm möglich ist, zu sagen, es soll werden und es wurde, also Schöpfung, wenn es ihm möglich ist, unser Lebensspender und Lebenserhalter zu sein, dann ist das seiner Souveränität und seiner Größe und seiner Herrlichkeit zuzuschreiben. Er ist dein und mein Schöpfer und dein und mein Lebenserhalter. Und so wie es an anderer Stelle heißt, er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und es wäre jede Überheblichkeit, dass das andere wäre, wir hätten eine Aussage zu treffen, wie Gott zu sein hat. Eine ganz große Vermessenheit. Gottes Urteil über uns und über die gesamte Menschen ist, dass es da keinen einzigen Gerechten gibt. Es steht niemandem zu, sich über Gott zu stellen und es besser zu wissen als Gott. Gott ist souverän. Gott steht weit drüber. Unvorstellbar drüber, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und dieser Gott, das lassen wir drauf, diese Folie. Und dieser Gott ist der souveräne Gott, der sich offenbart. Der sich uns offenbart, der seine Pläne uns bekannt gibt durch die Schrift. Und er zieht seine Pläne durch. Auch diese Pläne, die vorhergesagt sind in der Schrift, daran erkennen wir sehr deutlich, alles was vorhergesagt wird und wurde, wird Gott durchziehen und hat er teilweise schon durchgezogen. Und ein Beweis ist ja auch diese Prophetie, von der wir heute gelesen haben, wo es heißt im Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Er hat das realisiert, von ihm ist das ausgegangen. Gott offenbart sich auch in Jesus. Wir lesen in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Es ist uns als Menschen nicht möglich, Gott zu sehen. Johannes 1,18 heißt, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Der Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. In Jesus, durch Jesus, ist Gott offenbar worden und sichtbar geworden. Das ist wunderbar, einzigartig wunderbar. Gott ist, wie es heißt, hier ja selbst in die Welt gekommen, hat sich erniedrigt und hat sich auf unsere Ebene herunterbegeben, aus seinem freien Entschluss. Und dieser Gott und von diesem Gott ist das Neue und das Alte Testament voll. Und wir haben Zugang zu diesen Schriften. Es ist für uns nicht mehr so notwendig, dass wir diese Träume und diese Visionen brauchen. Gibt es auch. Aber in dieser geballten Form, wie uns die Schrift momentan zur Verfügung steht, Altes und Neues Testament, hier haben wir unglaublich viel Beschreibung von Gott, wie er ist, wie wir sind, wie unser Status zu ihm ist. Es ist unglaublich, was da alles in diesen Büchern über die Souveränität Gottes und über das Verhältnis zu uns auch drinnen steht. Und dieser souveräne Gott, ist der dritte Punkt, der souveräne Gott bedient sich der Menschen, sowohl des Josef und der Maria, als auch deiner und meiner. Josef und Maria sind von Gott angerührt worden, direkt angesprochen durch Engel. Er hat in ihr Leben direkt eingegriffen. Gott hat sich ihrer bedient. Er hat sich Josef und Maria ausgesucht. Und er ließ Josef und Maria mitwirken. Und wenn Gott zu uns spricht, dann spricht er zu uns, dann spricht er zu dir, zu mir, auch durch sein Wort, auch durch Predigt, durch Liedtexte, die uns ansprechen von Gott her. Und er spricht auch zu uns. Er hat einen Plan, auch für dich und mich, gleich wie er einen Plan gehabt hat für Jesus, für Josef und für Maria. Und Gott will, dass die Menschen am Bau seines Reiches hier mitwirken. Das heißt, er integriert die Menschen in seine Souveränität hinein und lässt den Menschen mitwirken. Das ist wunderbar. Und er möchte auch, dass ich und du und dass wir mitwirken in seinem Reich. Gott ist nicht sichtbar hier auf der Welt, auf der Erde momentan. Aber er hat sich ausgedacht, die Gemeinde Christi, die Gemeinde als das Licht in dieser Welt, die Gemeinde, die Gott hier auf der Erde repräsentiert. Und wir dürfen als Gemeinde Werkzeuge Gottes sein. Wir dürfen uns von Gott verwenden und einsetzen lassen, gemäß der Bestimmung, wie er sich Gemeinde ausgedacht hat. Und Gott möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Er möchte, dass wir Brot brechen miteinander. Er möchte, dass wir Lehre haben miteinander, dass wir beten miteinander. Wir lesen das in Apostelgeschichte. Er möchte, dass wir Gemeinde sind, seine Gemeinde sind, und demgemäß seine Werkzeuge sind. Und Gott hat uns jetzt hier in diese Gemeinde gestellt. Und so gibt es viele Gemeinden. Und so sollte es keine Solo-Christen geben, wie es die Schrift hergibt und sieht. Die Schrift sieht es vor, dass jeder lebendige Christ in einer Gemeinde sein soll. Glied einer Gemeinde, dem Organismus der Gemeinde angehörig ist, in dem Organismus eine wichtige Funktion wahrnimmt, die nur er, nur sie wahrnehmen kann. Gott hat dir und mir Gaben gegeben. Er will dich einsetzen in seiner Ortsgemeinde. Und da sind wir herausgefordert, darüber nachzudenken, über diese Anforderung, die von Gott her kommt. Lass dich verwenden als Werkzeug. Lass dich gebrauchen als Werkzeug. Und wir, auch hier in dieser Ortsgemeinde, sehen, dass das Thema Gemeinschaft hier am Sonntag ja kaum möglich ist. Wenn wir nicht darüber hinaus Hauskreise haben, wenn wir nicht darüber hinaus uns in kleinen Gruppen treffen, dann findet diese Gemeinschaft, wie es uns die Schrift auch aufzeigt, nur sehr schwach statt. Die Beziehungen können nur schwach stattfinden. Daher unser großer Wunsch, auch von der Leitung der Gemeinde her, bitte sucht euch einen Hauskreis. Geht in einen Hauskreis, wo ihr diese Gemeinschaft miteinander erlebt. Sucht euch eine Zweierschaft, damit ihr miteinander im Kleinen betet. Und Gott sucht und austauscht über das Wort Gottes. Das ist das, was Gott von uns möchte und wozu er uns auffordert, dass wir uns einsetzen lassen, gebrauchen lassen von ihm, dass wir Aufgaben übernehmen innerhalb seines Reiches, dass wir, egal welche Dienste auch jedem geschenkt sind oder gegeben sind, dass wir uns einsetzen lassen hier in seinem Reich. Er möchte, dass wir seine Diener sind, seine Mitarbeiter, dass wir von ihm brauchbar sind. Bin ich bereit? Bist du bereit?